BR Heimat. Habe die Ehre.
Am Mikrofon ist der Johannes Hitzelberger. Grüß Gott und herzlich willkommen zu unserem Vormittagsratsch. In Habe die Ehre greifen wir heute sozusagen nach den Sternen. Unser Experte für Sprichwörtliches, Dr. Rolf Bernhard Essig, erklärt Redewendungen rund um Sonne, Mond und Sterne. Grüß Gott ins schöne Bamberg. Guten Morgen, Herr Essig.
Schönen guten Tag, Herr Hitzelberger.
Ja, man könnte sagen, ob sie leiten oder verführen, sich in Goldstücke verwandeln oder in Sternschnuppen, die Gestirne begleiten unser Leben und unsere Kultur in ja, glitzernder, glänzender, strahlender Schönheit. Und das gilt ja erst recht fürs Sprichwörtliche.
Unbedingt. Wir haben, glaube ich, eine blitzende und sehr, sehr sternreiche Zeit jetzt vor uns.
Und ja, das fällt dann auch schon unter Redensart. Das würde ich jetzt nicht vielleicht zu Ihnen sagen, aber du bist eine Sonne. Das kann man natürlich dann eher leicht erklären. Aber Shootingstar oder was das mit dem Kerzendochrest Docht-Rest zu tun hat, das erfahren wir von Ihnen.
Ja, ich glaube, das ist niemandem Schnuppe. Und wir werden dann erfahren, was da die Verbindung ist.
Redewendungen rund um Sonne, Mond und Sterne beschäftigen uns heute. Jetzt haben wir vorhin, ist das schon gefallen eingangs, das ist mir Schnuppe oder eben nicht Schnuppe. Da steckt drin die Sternschnuppe. Jetzt, ich würde mal vermuten, im Bayerischen, im Süddeutschen ist man diese Wendung eher nicht gewohnt. Verorte ich jetzt mal, Herr Essig, eher ins Norddeutsche oder ins Berlinische vielleicht. Aber jedenfalls hat Schnuppe mit Stern zu tun.
Jein, also es ist ja umgekehrt, Schnuppe steckt in Sternschnuppe und die heißt im Bayerischen ja durchaus auch so. Es gibt garantiert auch ein schönes Dialektwort dafür, aber auch in Süddeutschland sagt man Sternschnuppe.
Das schon,
und
ja.
Die Schnuppe selbst, die ist einem unbekannt. Es ist so, dass das überflüssige Teil eines Kerzendochtes man entweder Butz genannt hat und man hat die Kerze, damit sie nicht so blakt, also nicht so viel Qualm entwickelt, von einem überflüssigen, zu langen Stück vom Docht gereinigt und dieses Entfernen des Butzes nannte man dann Putzen. Also die Kerze putzen, das ist heute nicht mehr üblich, aber Putzen für Reinigen hat sich gehalten. Jetzt hat man dieses überflüssige Teil, das man Abschnitt, nicht nur Butz genannt, sondern auch Schnuppe. Aha. Und wenn einem etwas völlig egal ist, dann ist das einem so wichtig wie das überflüssige Teil eines Kerzendochts. Das ist wirklich sehr egal.
Ja.
Deswegen, es ist mir Schnuppe. Mhm. Jetzt hat man, wenn solche Teile von Sternen sind es ja eigentlich nicht, das sind ja eher Asteroide, Meteoriten und Ähnliches. Wenn wir die sehen, wie sie in der Atmosphäre verglühen, dann haben wir uns immer überlegt, was könnte das sein? Und weil es ja so aussah, als wäre es ein Teil der leuchtenden, glänzenden Sterne, hat man gesagt, die Sterne putzen sich. Mhm. Weil eben ähnlich wie bei dem Entfernen dieses überflüssigen Teils des Kerzendochtes mit der Putzschere, wie man das auch nannte, gab es ja auch manchmal so kleinen Funkenflug. Und so hat man das übertragen auf den Himmel und gesagt, die Sterne putzen sich. Und was runterfällt, ist dann eben das überflüssige Teil eines Kerzendochtes oder eines Sternes. Und das war dann eben eine Schnuppe, eine Sternschnuppe. Und das gehört zu diesen Geschichten, die mir unglaublich schön erscheinen wollen und bei denen ich immer sehr, sehr froh bin, dass ich dieses eigentümliche Gebiet mir gewählt habe.
Um da zu forschen und zu erkunden, wo was herkommt. Wobei es ja dann schon eine ordentliche Verschiebung gegeben hat, finde ich, wenn man aus diesem egal oder überflüssigen Rest zu dem schönen Wort Sternschnuppe kommt, was ja für uns eine schon schöne Bedeutung hat und ja, nichts Egales.
Ja, eben, weil wir ja das natürlich bedeutender sehen. Die Sterne putzen sich, die entfernen also offenbar, damit sie hell leuchten, weiterhin auch ein überflüssiges Teil von sich. Aber wenn so etwas runterfällt, ist es für uns, die wir so kleine Würmer auf der Erde sind, natürlich etwas Bedeutenderes und Schöneres. Und daher dann auch diese Verbindung, die wir ja mit den Sternen sowieso verbinden, dass es einen Einfluss auf unser Leben haben könnte. Und da muss man jetzt nicht Astrologe sein, sondern einfach nur sich vorstellen, dass es etwas Größeres gibt. Und wenn dann so eine Sternschnuppe fällt, dann denken wir auch, ach, das könnte doch was mit mir machen. Daher dann auch dieser schöne Glaube, dass man sich etwas wünschen könnte, sieht man so eine Sternschnuppe.
Wie kommt es dann? Also die Sterne haben ja seit jeher schon eine Bedeutung, auch für die Navigation, für die Orientierung. Wie kommt es dann zu dem Begriff, dass man eine Sternstunde als etwas Großes oder dass man etwas Großes als eine Sternstunde bezeichnet?
Ja, vielleicht haben wir jetzt heute eine Sternstunde der Radiophonie.
Schauen wir mal, das wär schön.
Ja, es geht dabei um eigentlich eine entscheidende, als schicksalhaft verstandene, besondere Konstellation der Gestirne, die dazu führt, dass ich von dieser Konstellation der Sterne begünstigt werde. Da sind wir in der Tat bei der Astrologie, die sehr, sehr alt ist und früher von der Astronomie auch nicht getrennt war. Das ging ineinander. Die Kunde von den Sternen, wo sie sich aufhalten, wie sie auf dem Himmel sich scheinbar bewegen, all das hat man sehr früh schon in assyrischer Zeit bei den Akkadern und anderen schon so gesehen, dass es mit dem menschlichen Schicksal etwas zu tun hat. Und besonders günstige Konstellationen, sagte man, die würden dann eben auch etwas Besonderes bewirken bei einem Menschen, zum Teil auch für ein Land. Man befragte die Sterne, ehe man eine wichtige Unternehmung begann. Und wenn eben die Konstellation günstig war, dann nannte man das eine Sternenstunde bis weit ins 18. Jahrhundert. Das wurde dann etwas verkürzt zur Sternstunde. Und von Stefan Zweig kennt man vielleicht noch ein Buch, das ich immer noch sehr empfehlen kann, Sternstunden der Menschheit. Da hat er besonders interessante, besonders wichtige oder auch kreative Momente beschrieben, beispielsweise wie Georg Friedrich Händel den Messias schreibt. Und das hat sich dadurch, durch dieses sehr, sehr erfolgreiche Buch, noch weiter verbreitet. Und so spricht man dann eben davon, dass wenn es einem besonders gut geht, der hat jetzt eine Sternstunde erlebt. Oder wenn es uns heute gelingt, eine strahlende Sendung hinzubekommen, dann war das vielleicht eben eine Sternstunde für BR Heimat. Ist es ja auf jeden Fall, denn genau, wir haben das, ja zwei Stunden sogar.
Genau, wir gehen jetzt aber davon aus. Wenn man jetzt aber genau ins Gegenteil geht, es gibt ja auch die Redewendung dann vom Unstern oder kein guter Stern. Hängt es einfach damit zusammen, dass man zu dieser guten Konnotation dann einfach das Gegenteil nimmt?
In der Tat. Also auch da ist es so, ein Sternkundiger, der Astrologie bis heute betreibt, der würde einem ja die Nativität stellen, wie das so schön heißt. Also überlegen, wie standen die Sterne, als ich geboren wurde? Und das kann man sehr, sehr genau alles machen. Und dann überlegen, welches sind die mir günstigen Sterne und welches sind die ungünstigen Sterne. Dieses Wort Unstern, das haben wir noch nicht ganz so lange, seit 500 Jahren. Also es gibt deutlich ältere Wörter noch. Und wir haben es wohl von dem mittelfranzösischen Desastre oder dem italienischen Disastro übernommen. Jetzt kennen wir das ja auch, ein Desaster erleben. Oder im Büro, da spricht man manchmal, wenn einer immer den Kopierer kaputt macht und den Kaffee verschüttet und die Excel-Tabellen aus Versehen versenkt, das ist der Master of Disaster. Und darin steckt dann doch wiederum der Stern. Es ist ja eine kleine etymologische, also Wortherkunftsexkursion vielleicht erlaubt. Mhm. Der Stern gehört zu unseren sehr alten Wörtern. Und deswegen meinte ich, 500 Jahre sind eigentlich nichts, denn es geht zurück bis in hethitische oder altindische Sprachen. Und wir haben eine ganze Reihe von Wörtern, die damit verbunden sind. Der Stern, da denken wir jetzt nicht unbedingt an die Aster, aber in unseren Gärten, da blüht die ja auch sehr schön. Mhm. Und es ist das griechische Wort für den Stern. Im Asteroid, da haben wir es ganz deutlich auch noch drin. Und das ist der gute Stern. Und der schlechte Stern, der wird dann im Italienischen mit diesem Dis zu einem Unstern. Dis ist ja eine Negativvorsilbe. Mhm. Dis astro muss man das eigentlich lesen. Mhm. Und dann wird daraus wörtlich übersetzt der Unstern. Und gleichzeitig hat sich aber dann etwas später das Desaster noch unabhängig davon entwickelt. Und der Unstern ist im Alltag nicht mehr zu hören oder nur noch sehr selten. Aber das Desaster schon, ohne dass wir dabei dann an die Sterne, denken könnten.
In der Aster steckt Stern. Und ich habe von meiner Latein-Vergangenheit her nur den Spruch in Erinnerung, mit Astra, eben per aspera ad astra, glaube ich, heute nicht mehr ganz so geläufig, also zumindest nicht in der verbreitetsten oder in der Großverbreitung.
Ja, es ist so ein geflügeltes Wort, was sich, weil es sich so schön reimt, einigermaßen noch hält, gerade in studierten Kreisen. Also eigentlich heißt es ja, durch Mühe kommt man zu den Sternen.
Also durch raues per aspera, durch raues oder stolpriges oder huckeliges, ja.
Genau. Und das ist ja im Christentum auch so, dass steil und steinig der Weg in das Himmelreich ist. Also diese Idee ist in der Antike weit verbreitet. Und auch Seneca sagt, non est ad astra mollis aeteris via. Also es gibt keinen weichen, bequemen Weg von der Erde zu den Sternen. Und auch das ist der gleiche Gedanke, die Sterne als etwas, was wir erstreben. Und Sie sagten zu Beginn ja auch schon, wir wollten versuchen, heute nach den Sternen zu greifen. Und auch da geht es ja um Vielfältiges. Die Sterne als das Erwünschte, das Ersehnte, das, was wir gerne hätten, was aber gleichzeitig unglaublich weit entfernt ist und sehr, sehr schwer zu erreichen und deswegen auch ein Ziel, das nur mit Mühe, mit rauen Wegen vielleicht erreichbar wäre. Und weil es so unerreichbar oft ist, gilt es ja auch für ein Versprechen, das nichts gilt. Also du hast mir die Sterne versprochen. In anderen Sprachen sagt man auch, du hast mir den Mond versprochen. Und das bedeutet, du hast mir etwas versprochen, was du nicht halten kannst. Du hast etwas Unmögliches versprochen. Mhm. Und da beginnt dieses nach den Sternen greifen auch im Negativen einen Sinn zu ergeben. Im Österreichischen gibt es dann noch eine unglaublich nette Variante. Wir kennen das, wenn wir miteinander spazieren gehen und einer hat einen Stein des Anstoßes und stolpert. Dann hat man ja häufig so eine Tendenz, mit den Armen in der Luft zu wedeln, als würde man versuchen, irgendwo einen Halt zu finden. Und der Österreicher sagt dann als Kommentar zu diesen eher lustigen Bewegungen, hast du einen Stern gerissen?
Also, wir wedeln jetzt nicht mit den Armen, aber es gibt nur ein paar andere schöne Wendungen zu den Sternen. Sowas wie Augenstern kommt mir da in den Sinn. Oder wir haben ja auch sowas wie Auszeichnungen. 3 Sterne beim Hotel, darüber reden wir gleich. Habe die Ehre, der Vormittagsratsch auf BR Heimat. Mit Redewendungen rund um Sonne, Mond und Sterne. Sterne auch verwendet als Auszeichnungen. Wir haben ja schon gehört, was Positives, Sternstunden, was Großes. Und Sterne werden auch verwendet, um eine besondere Leistung zu honorieren oder eine besondere Qualität zu beschreiben, wie zum Beispiel in der Hotelkategorisierung. Wie kommt dazu? Zufall oder weil der Stern so hübsch ausschaut oder weil eben das dahinter steckt, was wir schon ein bisschen angesprochen haben?
Es ist auf keinen Fall Zufall, denn dazu ist es zu weit verbreitet. Es ist ja nicht nur eine abendländische Sitte, auch in anderen Ländern ist es so, dass man die Gestirne als etwas Schmückendes, als etwas Besonderes, geradezu Übermenschliches sieht. Und wir wissen das ja auch von Fahnen oder von Symbolen her, also der Halbmond mit Stern auf der türkischen und anderen Fahnen, der macht es ja noch einmal deutlich, wobei der Halbmond ja oft für das Krummschwert, den Säbel des Propheten gehalten wird, wofür vieles spricht. Aber auch in anderen Kulturen, der indischen Kultur beispielsweise, sind die Sterne als das Besondere immer wieder in der Mythologie oder auch im Alltag zu finden. Und so hat man dann den Stern sehr früh als Auszeichnung für kriegerische Taten verwendet. Und wenn wir uns die Ordenslandschaft weltweit ansehen, dann gibt es dort ganz, ganz viele solche Sterne. Der Star of India beispielsweise, das ist jetzt zwar ein Commonwealth-Orden, aber auch bei unseren deutschen Orden, da sehen wir, dass ganz häufig ein Stern unter einem Kreuz beispielsweise zu sehen ist oder auch nur ein Stern, der als Auszeichnung dient. Und so hat man das dann eben auch übertragen. In der Schule schon, wir kennen das ja mit dem 1 mit Stern. Das heißt, also das ist eine ganz ungeheure Leistung, die über diese sehr gute Leistung noch hinausgeht. Und da hat man dieses Sternchen verwendet. Ich hatte selten den Erfolg, dass ich eine 1 mit Stern hatte. Aber das ist ein sehr, sehr schönes Gefühl, wenn man das hat. Und das ist auch sprichwörtlich geworden.
Gibt es eigentlich, gibt es eine 4 mit Stern? Macht man nicht, gell?
Ja, also sagen wir mal, es gab dann schon solche Dinge im Extrem, das war die 6 minus. Ja. Also da war das wie bei der 1 plus, das war ja letztlich auch eine Veränderung nur des Sternes. Und die 6 minus, das ist dann eben die unglaublich schlechte Leistung, die wird dann nach einem Studenten-Ulk bezeichnet als unter aller Kanone. Eigentlich unter allem Kanon. Kanon steht für einen Bewertungsmaßstab. Und studentisch ulkte man dann, dass das eben nicht nur unter dem Kanon, sondern unter der Kanone noch sei. Und das ist eine sehr schöne Bezeichnung. Man hat also diese Sternebewertung dann nicht nur im Militärischen verwendet für Orden, sondern auch um den Rang zu fixieren. In der Bundeswehr sieht man es nicht so, aber deutlicher bei der Polizei beispielsweise. Je nach Land sind diese Sterne auch unterschiedlich vielzackig, ganz spannend. Und man hat ja gerade bei den Generälen in den USA, aber auch in Frankreich, in England ist es so, nach Sternen kategorisiert. Der 4-Sterne-General, das ist dann eben ein sehr hoher General. Und das ist dann deutlich später noch auf Hotels übertragen worden und auf Restaurants. Da bekommt man dann eben einen Michelin-Stern oder als Haus, das besonders gut geführt wird, bekam man erst mal einen Stern. Und dann ist es wie so häufig in der Moderne, man versucht das immer noch zu übertreffen. Schließlich war es dann ein 3-Sterne, dann ein 4-Sterne-Haus und irgendwann hat man dann auch 5 und 6 und 7. Das ist dann zwar nicht mehr in der hiesigen Zählung drin, aber im Ausland sind der Sterne da kaum der Sternenzahl kaum Grenzen gesetzt. Und wir kennen das ja vielleicht noch von einem Branntwein her. Als Jugendliche, da fanden wir es das höchste der Gefühle, wenn wir nicht nur einen 5, sondern einen 7-Stern Metaxa tranken. Und auch da war das ja abgebildet auf der Flasche, diese Sterne, als ein Qualitätsmerkmal.
Lässt sich das festmachen an einem Zeitpunkt, wo Menschen begonnen haben, irgendwas damit mit Sternen auszuzeichnen, jetzt mal unabhängig davon, dass die Bedeutung der Sterne für die gesamte Menschheit auf dem ganzen Globus immer schon klar war und die Menschen sich damit beschäftigt haben, Astrologie und Astronomie, aber dass man dann das überträgt auf ein Auszeichnungssystem, gibt es da einen Zeitpunkt? Die alten Römer, bei Augustus, sage ich jetzt mal, oder bei Karl dem Großen, lässt sich das irgendwo festmachen?
In
später
der Vorbereitung
dann?
der Sendung versuchte ich das rauszubekommen. Es gelang mir aber noch nicht. Wahrscheinlich gibt es ein Fachwerk über dieses Thema mit den Sternenauszeichnungen. Aber in der Tat, nein, fand ich nicht. Also die ganze Ordensgeschichte ist ja auch noch nicht so alt. Bei uns ist die, also richtig in Schwange gekommen, eigentlich erst nach dem Dreißigjährigen Krieg, also im 17. Jahrhundert. Und in der römischen Zeit hatte man andere Auszeichnungen. Wir kennen bis heute den Lorbeerkranz. Und man sagt ja auch, sich auf seinen Lorbeeren ausruhen. Es gab die Bürgerkrone, die Corona Civilis, das war aus Eichenlaub auch eine schöne Auszeichnung. Aber ich kann dazu leider nichts sagen. Und ich hoffe immer, dass man darin erkennt, dass ich eben im Gegensatz zu manch anderen keine Halbwahrheiten verbreiten möchte oder mir einfach etwas aus den Fingern saugen. Das wäre wirklich nicht schön. Wenn schon die Sterne nicht lügen, dann will ich Ihnen darin dann auch folgen.
Ja. Dann bräuchte man jetzt einen Glücksstern, um vielleicht auf diese Erkenntnis oder das rauszufinden. Wo kommt eigentlich eine schiefe Überleitung oder schief herangezogen? Aber der Glücksstern, wie kommt man auf den?
Ja, wir hatten vorhin schon erwähnt, dass es günstige Sternenkonstellationen oder auch günstig auf mich einwirkende Sterne nach dem System der Astrologie geben soll. Und das hat man auch auf Menschen übertragen. Und es gibt auch Schlager, die heißen dann, du sollst mein Glücksstern sein. Oder auch als sprichwörtliche Redensart, du bist ein guter Stern für mich, ein Glücksstern haben, das kennen wir auch. Und es ist darüber hinaus auch in anderen Religionen verbreitet, nicht nur also in der Antike des griechischen oder römischen Reiches, sondern auch in der Antike des Judentums. Da gibt es das Wort Masol und das heißt eben Glücksstern. Aha. Und Massel haben heißt eigentlich, dass man nicht nur Glück hat, sondern Masol steckt da drin, dieser glückliche Stern. Und nicht umsonst ist der Stern über diesem Stall von Bethlehem und der Krippe und Maria, Josef und dem Jesuskindlein ein Zeichen dafür, dieses ist ein ganz besonderer, der dort geboren ist. Und die Weisen, die Könige aus dem Morgenland sind ja auch in vielen Geschichten ganz konkret als die Sterndeuter, die Sternkundigen, die Weisen, die wissen, was so eine Konstellation bedeutet, bezeichnet worden. Sie erkennen die Bedeutung von diesem Masol, was dann eben Glück heißt oder Glücksstern, was zum Massel wird und wo wir ja auch von jüdischen Hochzeiten kennen, Masel Tov, da wird dann auch klar, viel Glück. Da kommt dann auch Tofte übrigens und Dufte her und mit gewisser Wahrscheinlichkeit sogar tough sein. Auch das also, ist eigentlich gut sein und das hat alles mit dem Glücksstern zu tun.
Also wenn man sich mit Ihnen unterhält, man kommt gar nicht raus aus dem, dass man Bezüge entdeckt, wo das herkommt und das herkommt. Also tatsächlich immer wieder spannend und erhellend. Glücksstern, wie weit ist da der Augenstern weg?
Ja, in gewisser Weise gar nicht weit, denn der Augenstern, ehrlich gesagt, auch hier muss ich sagen, und das finde ich ja das Schönste an meinem Beruf, wusste ich selber, obwohl ich das Wort lange schon kenne, nicht, was der Augenstern eigentlich bezeichnet. Es ist ein alter Ausdruck, ein deutscher Ausdruck für die Pupille. Und die Pupille, die ist ja noch wichtiger oder genauso wichtig wie der Augapfel. Auch das kennen wir. Wir hüten etwas wie den eigenen Augapfel oder wie einen Augapfel. Und der Augenstern, die Pupille, die ist dann natürlich besonders schön. Und wenn es dann ein geliebter Mensch ist, hat man das dann auf den übertragen und gesagt, du bist mein Augenstern. Ich selbst lernte das kennen, weil mein Vater in Berlin groß geworden ist und dort mit der Populärkultur durchaus zu tun hatte. Er war 1916 Jahrgang. Mhm. Also weit, weit vor dem Zweiten Weltkrieg, noch mitten im Ersten Weltkrieg geboren. Und da gab es so hübsche Schlager wie Puppchen, du bist mein Augenstern. Und ich hatte den immer schon gemocht, aber dass es da um die Pupille geht, das war mir nicht klar. Und dass außerdem ich immer dachte, Puppchen, das muss doch ein Frauenzimmer sein. Aber nein, Puppchen, das ist in dieser Operette ein Mann, der so genannt wird. Und auch das ist wieder so eine Geschichte. Es lohnt sich immer, wenn man das, was man sagt, mal überprüft. Wo kommt denn das her? Was steckt denn dahinter? Und wie oft denkt man etwas Falsches, was gar nicht schlimm sein muss? Das ist vielleicht auch noch wichtig zu sagen. Mhm. Denn auch wir verstehen uns ja in der Regel, auch wenn wir nicht genau wissen, was dahinter steckt. Aber wenn wir es wissen, dann heißt es halt eins rauf mit Sternchen und Mappe.
Jawohl, und drum haben wir den Dr. Rolf Bernhard Essig bei uns in BR Heimat. Jetzt beim Walzer, überhaupt beim Tanzen, kann es ja schon passieren, wenn man zu arg dreht, fällt mir jetzt dieses Bild ein, Herr Essig, Sterne sehen. Dieses Bild kommt. Man könnte auch was anderes sagen. Oder was könnte man anders sagen? Sind es Sterne? Kann das jemand wirklich so beschreiben?
Ja, unbedingt. Also das ist ja wirklich so. Es gibt verschiedene Gelegenheiten und da ist es spannend, wie unser Auge, das ja eigentlich eine Außenstation des Hirns ist, wie das Auge dann auch einem Sterne vorspielt. Wir kennen das unangenehm, wenn wir bestimmte Nervenknotenpunkte, neuralgische Punkte treffen, also den Musikknochen beispielsweise oder ähnliches. Auch dann haben wir Augenphänomene, die Sternen ähneln. Dann gibt es darüber hinaus bei Schwindelanfällen auch die Möglichkeit, dass es einem wie Sterne vor den Augen erscheint. Und letztlich, wir sprachen ja auch schon vom 5- oder 7-Stern-Metaxa, wenn man zu tief in die Flasche geschaut hat, auch dann sagt man, man sähe Sterne. Und bei meinen zum Glück nicht allzu vielen, aber 5, 6 richtige Räusche waren es schon, da kenne ich das auch, dass man seltsame Dinge sieht und dazu gehört dann eben Sterne sehen. Man hat aber auch beim Prügeln gesagt, ich werde dich Sterne sehen lassen. Das heißt, ich werde dich so prügeln, dass du Sterne siehst. Und noch früher sagte man auch für Betrunkensein auch einen Stern haben, weil man dann eben Sterne sah. Und schließlich kennen wir dann noch.
Ja, dann nicht weit weg, Sternhagel voll, oder?
Genau, ich wollte drauf kommen. Ja. Sie haben es mir aus dem Mund genommen. Und das ist natürlich großartig. Also, dass wie so eine Menge an Sternschnuppen, wie bei den Perseiden, der ganze Himmel hagelt von Sternen, dann hat man wirklich unglaublich viel getrunken. Und das ist jetzt vom Walzer zwar etwas entfernt, aber wie gesagt, von diesem Schwindelgefühl, da kann das schon auch kommen. Und wenn wir viel getrunken haben, dann wird einem ja auch schwindelig. Und insofern ist dieses Sternesehen eine sehr schimmernde und vielfältige Bezeichnung, die ganz, ganz viele Nebenideen und ganz viele Beschreibungsmöglichkeiten eröffnet. Und das gefällt mir an diesem Thema so unglaublich, wie viel da drin steckt. Sie haben eingangs auch erwähnt, dass die Navigation die Sterne natürlich verwendete. Eine ganz, ganz frühe Form, die wir bei den Polynesiern auch schon
kennen. Für die Schifffahrt wichtig, ja.
Genau, dass wir in ganz vielen Punkten kennen. Die Sextanten waren dann eine großartige Erfindung. Aber auch vorher hat man gesehen, wie das funktioniert. Man sagt auch von einigen Tieren, dass sie sich nach Sternen richten. Und so sagt man auch zu jemandem, der sehr vorbildlich ist, du sollst mein Leitstern sein. Also auf dich richte ich mich aus und wenn ich dir folge, wenn ich nach dir navigiere, dann komme ich in eine sehr positive Zone, dann entwickle ich mich gut, dann ist mein Kurs ein richtiger. Man sagt dann auch manchmal, jemand soll ein Fixstern für einen sein. Es gibt ja die Sterne, die ihre Position sehr stark verändern und andere, die aber am Himmelsgewölbe fix sind. Und das sind dann eben die für uns scheinbar unbeweglichen Sterne, dass sich das alles bewegt, das wissen wir. Mhm. Aber auch da sagt man statt Leitstern manchmal auch, dass jemand, an dem ich mich orientiere, ein Fixstern ist.
Mhm. Woher kommt es dann, auf einem anderen Stern leben? Also ich finde es ja immer so spannend, und da sind Sie natürlich die richtige Adresse, das dann auch zu fragen, ob man was fix machen kann, fixieren kann an einem bestimmten Zeitpunkt. Jetzt beispielsweise, es gibt ja alle möglichen Redewendungen, die aus der Bibel kommen oder von Schriftstellern, von Autoren. Und dann gibt es aber sozusagen der Volksmund. Wo kommt auf einem anderen Stern leben? Hat es der Schiller mal geschrieben oder...
Nein, das ist in der Tat eine Sache, die eher volkstümlich ist, die irgendjemand mal geprägt hat. Und man kann sich das ja auch vorstellen, dass jemand, der fremd ist für die meiste Zeit für Menschen, etwas Unangenehmes war, etwas Seltsames, etwas, was man nicht gern mochte. Und wenn jemand sich verrückt verhält oder widersinnige Dinge tut, dann hat man gesagt, du bist offenbar jemand, der gar nicht hier wohnt, du lebst auf einem anderen Stern. Man sagte ja auch, du lebst hinter dem Mond, das ist jetzt kein Stern im astronomischen Sinne, aber es geht um die gleiche Richtung. Wer auf dem Mond lebt, der ist ja schon wahnsinnig entfernt und hat eine ganz andere Welt vor sich. Und wer hinter dem Mond lebt, der ist ja dann on the dark side of the moon, was übrigens ja im Englischen sehr sprichwörtlich ist, nicht nur wegen des Pink Floyd-Albums, sondern auch früher sehr, sehr häufig verwendet, um zu sagen, du bist nicht nur nicht ganz helle, du bist total dunkel. Du lebst eben an der dunklen Seite des Mondes, du lebst auf einem anderen Stern, du bist ein ganz, ganz anderer Mensch und lebst nach anderen Gesetzen, die uns vollkommen fremd sind. Und das ist dann diese Entfernung, die eine Rolle spielt. Das ist ähnlich wie wenn wir von unseren Stars und Sternchen sprechen. Das ist ja auch wieder diese Sache, dass jemand aufsteigt, die Bildlichkeit, dass ein Aufstieg im Künstlerischen oder auch im Finanziellen als Bild, dass man hinaufkommt, das führte ganz natürlich dann dazu, dass man jemanden dann auch als Star oder als Stern, ein Stern ist aufgegangen, sagte man früher gern bei uns, ein aufgehender Stern am Pophimmel hört man manchmal auch noch. Und da merkt man, aha, es geht darum, dass sich jemand entfernt aus den Niederungen unseres Alltags und wie ein Stern am Himmel dann steht, ein Star. Und wir merken das gar nicht mehr, dass es hier um die Sterne eigentlich geht. Und der Star ist dann natürlich was ganz Besonderes. Und wir kennen vielleicht den Film A Star is Born, einer der Filme, die am meisten wiederholt wurden, wo man immer wieder versuchte, eine neue Version zu finden. Und wer die Version mit Lady Gaga kennt, das ist, glaube ich, die jüngste, der weiß, dass in diesem Stoff unglaublich viel drinsteckt. Mhm. Wie also jemand, der selber ein Star ist, jemanden Unbekanntes an seine Seite holt, und in diesem Fall eben Lady Gaga dann plötzlich selber zum Star wird und durch ihren Glanz, den der sie eigentlich da hochholte, verdunkelt, der dann abstürzt und also dann kein Stern mehr ist. Und das ist wiederum auch in diesem Bild alles drin, dass jemand verglüht wie ein Stern. Und vielleicht als letztes zu diesem Sternenkapitel noch eine fast tragische, aber auch faszinierende Bezeichnung, die man heute nicht mehr häufig hört. Man sprach auch früher von einer Sternenfreundschaft. Das ist ein Begriff, den Friedrich Nietzsche prägte, der ja ein sehr treuer und begeisterter Anhänger Richard Wagners war, für eine kurze Zeit, bis er dann Georges Bizet und die Carmen entdeckte.
Und sich dann abwandte sozusagen und den Wagner kritisiert hat. Ja.
Genau. Und das sagte er dann, wir sind eine Sternenfreundschaft gewesen. Wir waren zwei Sterne, die einander sich näherten, dann plötzlich ganz nah aneinander waren. Eine richtig strahlende, brillante Kombination, Konstellation. Aber auf unserer Bahn entfernten wir uns dann auch wieder. Und dieses schöne Bild zeigt, er wendet sich nicht von seiner Begeisterung ab, indem er sagt, das war ein Fehler oder das war verächtlich, sondern er sagt, das war etwas ganz Besonderes, aber eben für eine kurze Zeit. Und jetzt gelten wieder andere Gesetze. Und diese Sternenfreundschaft ist doch eine ganz schöne Bildlichkeit, die mir sehr gefällt. Und ja, dass es so viele Sterne am Himmel gibt, das vielleicht noch, weil ich das so, da musste ich damals so lachen. Es gibt einen Kindermund, der sagt zu diesem schönen Kinderlied, Gott, der Herr hat sieben Zähne. Und ich dachte, was ist denn das? Aber ja. Es geht eben um das Zählen der Himmel, der Sterne am Himmel. Und eigentlich heißt es ja in dem Kinderlied, Gott, der Herr hat sie gezählet, dass auch ja nicht eines fehlet. Aber es gibt eben Kinder, die verstehen, Gott, der Herr hat sieben Zähne. Das ist wirklich großartig.
Ja. Ja. Weil Sie gerade Nietzsche erwähnt haben und seine Freundschaft zu Wagner, da haben wir jetzt aber ja den Fall, den ich vorhin angesprochen habe, dass es eben sehr wohl von beiden Seiten kommt. Einmal lässt es sich nicht nachvollziehen, wo was herkommt, wie es in der Musik auch ist. Das nennt sich dann Volksweise oder Volksgut. Und hier haben wir dann halt den Volksmund. Aber in dem Fall kommt dieser Begriff Sternenfreundschaft doch ganz klar aus dem Kopf vom Herrn Nietzsche.
Genau, der hat das schlicht erfunden. Und so ist es auch bei der Beisetzung meiner Schwiegermutter wurde das gespielt, O du mein holder Abendstern aus dem Tannhäuser. Das ist auch so ein Wort, das man sicher nicht oft hört, aber manchmal dann doch als Liebeserklärung, vielleicht in einem Liebesbrief, in einer, sagen wir mal, gebildeteren Freundschaft, dass man das zitiert, O du mein holder Abendstern. Und der Abendstern, der Morgenstern, die Venus, ist gerade in dem Zusammenhang mit dem Tannhäuser natürlich ganz besonders wichtig und auch ein unglaublich schönes Musikstück. Also wir hätten auch eine Sendung ohne Gequatsche, nur mit unglaublich schönen Sternen bestreiten können.
Wir sind mittendrin in der Sendung, 10.59 Uhr haben wir gleich. Es geht heute um Redewendungen rund um Sonne, Mond und Sterne. Jetzt sind wir so... Also immer auf dem Höhepunkt? Also jedenfalls mittendrin sind wir, Herr Essig, oder?
Ganz richtig. Und wir sagen ja dann auch von den Astronomen her übernommen, wir stehen im Zenit des Lebens stehen. Und Zenit ist, wenn ein Stern scheinbar senkrecht über einem steht, auf dem Höhepunkt seiner Himmelslaufbahn. Und da wir jetzt die Hälfte erreicht haben, passt das jetzt sehr gut. Wir stehen im Zenit unserer Sendung.
Und nach den Nachrichten 11.05 Uhr geht's weiter. Rolf Bernhard Essig, unser Experte für sprichwörtliche Redensarten.
BR Heimat. Habe die Ehre.
Am Mikrofon ist der Johannes Hitzelberger. Grüß Gott und herzlich willkommen zur zweiten Runde von unserem Vormittagsratsch. Wir sind unterwegs auf einer vielbestirnten Himmelsreise. Wir haben schon gehört von A Star is Born und Leitsternen und von Sternenfreundschaft. Und diese Reise unternehmen wir mit unserem Experten für Sprichwörtliches und sprichwörtliche Redensarten, Dr. Rolf Bernhard Essig. Noch einmal grüß Gott nach Bamberg.
Herzlich willkommen zu dieser schönen Reise. Jetzt wissen wir ja, wie viel Sternlein stehen. Das war der Titel, der mir vorhin auch wirklich nicht mehr einfiel, als wir über Gott, der Herr hat sieben Zähne sprachen. Das ist ganz lustig, dass einem plötzlich da etwas nicht mehr einfallen will.
Ja, schön, dass Ihnen das auch passiert.
Ach, natürlich, dauernd, aber das ist ja auch nicht weiter schlimm. Ich denke, gerade diese Dunkelheit im Hirn, die ist manchmal auch heilsam, weil man dann innehält und nicht dauernd quatscht. Meine Schwiegermutter sagte ja, Bernhard, bei dir muss man's mal extra der Schlong. Mhm. Und wenn dann mal eine Total Eclipse of the Brain herrscht.
auch schon wieder ein schönes Stichwort. Wir ratschen über sprichwörtliche Redewendungen rund um Sonne, Mond und Sterne. Die vergangene Stunde haben wir schon den Sternen gewidmet. Jetzt schauen wir mal, was Sonne, Mond und noch anderes. Venus und Mars gibt es ja auch, fällt mir jetzt gerade ein. Männer sind vom Mars, Frauen von der Venus. Vielleicht erklären wir das nachher auch noch. Aber Sie haben vorhin Eklipse verwendet. Ein Wort, das nicht im alltäglichen Sprachgebrauch so drin ist. Eklipse heißt Verdunklung, oder?
Unter anderem, genau. Also lustigerweise ist es im allgemeinen Sprachgebrauch, denn Bonnie Tylers Song Total Eclipse of the Heart, das ist ja so unglaublich, dass wir das dauernd hören und aber gar nicht mehr merken, oh, das ist ja eigentlich ein astronomischer Fachbegriff. Und da geht es unter anderem eben auch um Verdunkelungen im Sinne von Mond- oder Sonnenfinsternis. Schon in Georg Friedrich Händels Samson gibt es eine ähnliche Idee in der Arie Total Eclipse, No Sun, No Moon. Also da steht die Eclipse, also die Ekliptik, schon für die Dunkelheit. Und Total Eclipse of the Heart heißt ja auch in dem Sinne, es ist eine absolute Verdunkelung des Herzens, die hier besungen wird und beklagt wird. Und insofern ist die Ekliptik in der Tat bei uns doch drin. Und wir kennen unglaublich viele Verliebte, die wünschen sich dann von dem Pilot of the Airways, also dem DJ am Radio-Mischpult, Total Eclipse of the Heart, weil das so traurig ist. Und dann erzählt er sicher die Geschichte von Meat Loaf, der das eigentlich hätte bekommen sollen als Song. Und dann hat es aber doch Bonnie Tyler bekommen. Und ich finde, es ist auch die richtige Stimme dafür, ja, um so ein Liebeslied zu krächzen fast schon. Und da sind wir eben wieder bei der Frage, dann Sonnen- oder Mondfinsternis. Da sind wir dann eben auch bei der Sonne. Und man sagt ja auch von manchen Menschen, sie hätten ein sonniges Gemüt. Das ist ja ein schönes Kompliment. Allerdings manchmal, je nach Ton und Situation, heißt es auch, du bist aber ein bisschen naiv, oder?
Ja, finde ich schade, dass das da so mitschwingt. Aber sonniges Gemüt ist ja vom Ausdruck her schon und vom Bild her, was er eigentlich müsste, das zauberte einem schon ein Lächeln ins Gesicht, finde ich.
Ja, aber die Ironie, die ist schnell da. Hab Sonne im Herzen, ob es stürmt oder schneit, von Cäsar Fleischlen. Das hat sich ja, also den Cäsar Fleischlen kennt niemand mehr, außer in Schwaben. Aber dieses Hab Sonne im Herzen, ob es stürmt oder schneit und mit dem Ersparten übt Treue und Redlichkeit oder so ähnlich, das kennt man dann doch vielleicht noch. Und da merkt man aber genauso, es hat auch was, man ist schnell bei der Ironie dann, dass man sich sagt, wer immer nur so sonnig daherkommt, der erkennt nicht das Dunkle in der Welt und das Tragische und es ist schon was dran. Also man soll nicht immer nur so tun, als würde die Sonne scheinen. Denn wir wissen ja, es gibt auch ganz anderes und die Sonne scheint, wie wir wissen, über Gerechte und Ungerechte. Dieser alte Spruch aus der Bibel.
Da sind wir doch biblisch unterwegs jetzt.
Genau. Da spielt ja die Sonne eine ganz, ganz große Rolle. Die Gnadensonne, die über jemandem leuchtet, das gehört auch in diesen Bereich mit hinein, die vielen Sonnengötter in vielen Religionen gehören natürlich auch dazu. Ein Sohn der Sonne, sagt man ja auch zu Pharaonen, aber auch in Südamerika bei den Azteken war das ein Titel. Auch das bedeutet, wer die Sonne an seiner Seite hat, wer von der Sonne beschienen ist, das ist einer, der in göttlicher Gnade steht und da ein ganz besonderer Mensch eben auch ist.
Da sind wir aber, weil wir bei biblischem sind, nichts Neues unter der Sonne, das hat auch biblischen Ursprung, bilde ich mir ein.
Ja, also das ist aus dem Buch Kohelet und gehört zu den meistzitierten Bibelsprüchen überhaupt und auch oft etwas umgedeutet, nichts Neues unter der Sonne als unter der Sonne zu sein, hat man manchmal weiter gedichtet. Und daran ist ja auch wieder etwas, wir, die wir Bücher schreiben, kennen vielleicht das antike Sprichwort, Bücher entstehen aus Büchern. Und wenn sich jemand wieder mal extrem originell fühlt, ja, ist ja was dran, aber er sollte nicht vergessen, er wandert in Spuren. Und insofern ist dieses Wort nichts Neues unter der Sonne auch ein Aufruf, sich nicht zu sehr aufzumandeln, wie man so schön sagt, sondern zu überlegen, ich habe ja ganz viel Altes, das mir geholfen hat, zu meinen hoffentlich originellen Gedanken zu kommen. Aber ich sollte jetzt mal den Ball flach halten, um die Europameisterschaft ein bisschen ins
Ja,
Spiel zu bringen.
gut, wenn wir jetzt gerade da beim Buch Kohelet sind, da ist ja das ganze Buch natürlich angetan, sozusagen, wenn ich das mal so salopp sage, den Ball flach zu halten.
Ja.
Aber da, mir kommt gerade was in den Sinn. Vielleicht können wir das kurz klären oder zumindest anreißen, woher kommt es denn, also bleiben wir beim Buch Kohelet im Alten Testament, warum etablieren sich nur ganz gewisse Passagen oder Stellen aus so einem Buch oder einem Schriftstück, ob das jetzt Schillers Glocke ist oder was weiß ich, was war bei Goethes Faust, das sind ja alles Fundgruben für Zitate und solche geflügelten Worte und Redewendungen. Gibt es eine Erklärung, warum sich ganz spezielle Passagen so verselbstständigen? Im Grunde genommen könnte man ja die ganze Glocke nehmen oder im Grunde genommen müsste man das ganze Buch Kohelet mal, wenn man es ernst nimmt, lesen.
Ja, also es ist ja auch nicht verkehrt, das zu tun. Wie das funktioniert, das weiß man nicht ganz genau. Also klar ist, dass die Bildungsinstitutionen eine ungeheure Rolle spielen, die schon einmal auswählen. Und das sind dann häufig solche Zitate, solche Stellen, die
Wer
pädagogisch
sind, Moment,
verwendbar
wer sind
sind. Also das heißt,
Bildungsinstitutionen?
die
Was würden Sie beschreiben?
Schule ganz klar, wobei die Schule ja über lange Zeit auch eine Konfessionsangelegenheit war. Also der Pfarrer war in der Regel dann auch der Lehrer und der kleine und der große Katechismus jetzt bei den Protestanten, den lernte man und dabei dann auch das Lesen und Schreiben. Dafür war auch die Bibel wiederum geeignet und auch bei den Katholiken war es ganz üblich, dass man die Kinder erzog mit solchen pädagogischen oder pädagogisch verwendbaren Sprichwörtern, sprichwörtlichen Redensarten, Weisheiten aus der Bibel, aus dem Prediger, wie man das Buch Kohelet ja auch nennt. Und die sind dann besonders gut natürlich, wenn sie kurz sind, griffig sind, wenn sie sich zum Teil ja auch reimen oder einen guten Rhythmus haben und sich deswegen auch eignen. Und zu den schulischen Institutionen, übrigens teils auch das Militär, das ja mit seinen Kadettenschulen eine wichtige Rolle spielte, kommt noch dazu bestimmte Bücher. Wir kennen ja den Ausdruck, der heute schon manchmal fiel, das geflügelte Wort. Und dieses Wort, das ja selbst aus der Odyssee und der Ilias stammt, ist durch Georg Büchmann, der ein Buch schrieb voller Zitate, die volksläufig geworden waren oder es verdienten, volksläufig zu werden. Durch dieses Buch ist ja das geflügelte Wort überhaupt bekannt geworden und selbst geflügelt worden. Und darin hat man durchaus gelesen und hat geguckt, was kann ich an Zitaten verwenden für eine Rede, für einen Vortrag, den ich halten muss, oder es in meine Deutschstunde einbauen oder in meine Religionsstunde. Oder, das darf man auch nicht vergessen, man konnte mit so einem Zitatenbuch auch Bildung vortäuschen. Und das war nicht unwichtig. Man hat auch schon im 19. Jahrhundert, bei Karl May ist das mehrfach ein Thema, gemerkt, wie Menschen mit Zitaten um sich werfen, aber gar nicht merken, was sie da sagen. Also wenn der Hobble Frank sagt, Fidi Fidschi, dann ist er etwas sehr weit in die Südsee
Und weit weg
abgedriftet.
vom Cäsar, ja.
Ja, aber das war dann schon etwas, worüber die Gebildeten sich wiederum lustig machten, wie solche Zitate durch Zitatsammlungen so volksläufig wurden, ohne dass derjenige dann wusste, das ist jetzt Wilhelm Tell. Und das darf man aber jetzt auch nicht wieder unterschätzen. Der Volksmund, der wusste auch damit wieder etwas anzufangen und hat dann damit weitergespielt. Also die Axt im Haus ersetzt den Zimmermann oder erspart den Zimmermann bei Wilhelm Tell. Das hat man dann zu die Axt im Haus erspart den Scheidungsanwalt weiter geprägt. Und da gibt es so viel in der Sache. Es lacht die Sonne, sie ladet zum Bade, auch übrigens aus dem Wilhelm Tell. Das ist großartig, wie solche schönen Wendungen durch Unterricht, aber eben auch durch solche Sammlungen dann sich festsetzen, weil sie gut geprägt sind. Und Schiller mehr noch als Goethe, aber im Faust zeigt er, dass er das auch kann, sind Meister der Sentenz. Also klar, kurz und so, dass man sagen kann, damit komme ich gut durchs Leben. Was man schwarz auf weiß besitzt, kann man getrost nach Hause tragen. Das kommt ja aus dem Schülergespräch im Faust. Also das macht man sich heute gar nicht mehr klar, wie viel Faust im Alltag zu hören ist. Aber das war schon ein ganz kluger Kopf, der Goethe, gar keine Frage. Und einer, mit dem man einen Start machen kann.
Unser Vormittagsratsch mit unserem Experten für sprichwörtliche Redewendungen und Redensarten, Rolf Bernhard Essig in Bamberg. Ich habe es vorhin angesprochen, die Redewendung, die Sonne bringt es an den Tag und bei uns bringt alles Mögliche an den Tag, Rolf Bernhard Essig, zumindest was die Redensarten betrifft. Und ich habe vorhin gesagt, das könnte man biblisch verorten, stimmt aber nicht, oder?
Jedenfalls nicht in dieser Prägung, also etwas an den Tag bringen oder zutage fördern, übrigens auch ganz, ganz spannend, da geht es ja um den Bergbau und ich versuche ja immer tiefschürfende Deutungen aufzutischen. Also hier geht es um eine in der Tat alte Vorstellung, die im Mittelalter, aber auch in der Antike in anderer Formulierung vorkommt, dass man sich vorstellt, dass Untaten zwar eine Zeit lang im Dunkel bleiben können, Untaten werden sowieso mit dem Schwarzen und dem Dunklen verbunden, die dunklen Gestalten, die dunklen Gesellen und so weiter, und dass es aber nicht für immer im Dunkel bleiben wird, sondern dass irgendwann der Tag, also die Entdeckung, die Aufhellung dieses Tatbestandes kommen wird. Aber genau diese Formulierung, die Sonne bringt es an den Tag, ist durch ein gleichnamiges Märchen der Brüder Grimm und noch mehr durch ein gleichbetiteltes Gedicht von Adelbert von Chamisso bekannt geworden. Und da geht es um einen Mann, einen Handwerker, der einen Juden tötet und ihn beraubt und sterbend, da sagt der Jude noch, die Sonne wird es an den Tag bringen. Und dieser Mann, der wird dann wohlhabend und wird ein geachteter Bürger, aber immer wenn es besonders hell ist, besonders schönes Wetter ist und die Sonne in seine Werkstatt scheint oder in sein Haus, dann murmelt er vor sich hin, ja, du willst es wohl an den Tag bringen, Sonne, aber du wirst es nicht. Nur seine Frau, die hört ihn das sagen, der hat eben ein schlechtes Gewissen, dieser Spruch kommt ihm immer wieder durch den Kopf und sie sagt, was sagst du denn da, das kann doch nicht sein. Und er will es nicht sagen, aber sie dringt in ihn und wie es so kommt, irgendwann gibt er nach und erzählt die Geschichte, wie er zu seinem Reichtum gekommen ist und seine Frau, die kann es nicht für sich behalten. Und das hat jetzt nichts mit der Frau zu tun, denn der Mann war ja der Erste, der es nicht geschafft hat. Und es gibt ein wunderbares Zitat von Freud, dass der Mensch es nicht fertig bringt, etwas für sich zu behalten. Und das ist wirklich eine schwierige Sache. Wer jemals damit zu tun hatte, dass er selber ein dunkles Geheimnis hat, das er für sich beherbergen möchte oder von jemandem ein Geheimnis anvertraut bekommen hat, der weiß, wie unglaublich schwierig das ist.
Wie schwer beladen man da umherträgt, ja.
Also es sagte Freud wörtlich, aus allen Poren dringt Verrat. Und in diesem Märchen der Brüder Grimm und in diesem Gedicht Chamissos, da ist es eben auch so, irgendwann sagt der Mann es und die Frau sagt es dann ihrer Mutter und die Mutter sagt es weiter und irgendwann wissen es ganz viele und der Handwerker wird zur Rede gestellt und ihm wird der Prozess gemacht und er bricht zusammen und sagt es dann tatsächlich, die Sonne hat es an den Tag gebracht. Und diese göttliche Gerechtigkeit, die stattfindet, die hat allen eingeleuchtet, im wahrsten Sinne des Wortes. Sie fanden es erhellend. Und durch diese beiden Texte, das Märchen wie das Gedicht, hat sich das dann kurz nach 1820 unglaublich verbreitet in Deutschland.
Also ein, ja, ziemlich unschöner Zusammenhang eigentlich, aber eine Wahrheit, wie ja so vieles in diesen kurzen Sentenzen und Sprichwörtern und Redensarten.
Ja, wir hoffen es. Also es ist ähnlich wie Gottes Mühlen mahlen langsam, mahlen aber trefflich klein. Also diese Hoffnung darauf, so falsch sie leider auch oft ist, dass Verbrechen, das Untaten, das Gemeines, das Lasterhaftes irgendwann doch an den Tag kommt und dann seine gerechte Strafe bekommt. Aber letztlich müssen wir ja auch sagen, vielleicht, weil es an den Tag kommt, gibt es dadurch ja auch die Möglichkeit, wenn es um Laster geht oder um dunkle Geheimnisse, etwas zu ändern, etwas daran zu tun, auf die sonnige Seite zu kommen und aus einem dunklen Gesellen vielleicht zu etwas zu werden, was genau das Gegenteil wäre. Und das kommt bei den Brüder Grimm dutzendfach vor. Wenn eine Heldin beschrieben wird, dann heißt es, und sie war das schönste Kind unter der Sonne. Und das ist eine wirklich herrliche und ganz im Gegensatz zu dem vorigen stehende Formulierung, die mir immer einleuchten will, das ist ganz, ganz schön formuliert, das schönste Kind unter der Sonne. Und gut, wir wissen, es ist immer übertrieben, aber auch da gibt es eine kleine Geschichte aus Griechenland, die Eule, die schickt die, ich weiß es jetzt gar nicht, die Schildkröte, ihr Kind von der Schule abzuholen. Und die Schildkröte sagt, ja, aber wie soll ich dein Kind erkennen? Und die Eule sagt, das ist ganz einfach, das ist das schönste Kind. Und die Schildkröte kommt mit ihrem Kind nach Hause zu der Eule und sagt, du, ich habe es nicht gefunden, das schönste Kind war meins.
Beschreibt wunderbar, wie jeder von uns mehr oder weniger unterwegs ist. Kommt mir vor.
Ja, und es ist ja auch was Gutes. Also ja. Warum denn nicht? Also für die Affenmutter ist ihr Kind eine Gazelle, sagt man im Arabischen. Aha. Und also diese Verherrlichung des anderen in übertriebener Weise, die kann man lächerlich finden, aber sie ist auch etwas zutiefst Menschliches. Und bei Lesungen in Ostdeutschland, in der Gegend von Jena und Greiz, da hörte ich eine Formulierung, die ich überhaupt nicht kannte, für jemanden, der einem gerade einen großen Gefallen getan hat oder sehr freundlich war. Und man muss dieser freundlichen Person etwas Schönes sagen. Und dort in der Gegend sagt man gern, du bist eine Sonne.
Ach, das habe ich eingangs erwähnt. Das hatten Sie nämlich in Ihrem kleinen Text für uns im Internet. Das habe ich da zitiert. Ich kannte, habe den Spruch nicht gekannt. Genau.
Also es ist ein herrlicher, übertreibender natürlich auch Ausdruck. Aber ich finde, das passt auch zu den Leuten, die ich da kennengelernt habe. Also ganz offene und nicht nur intelligente, sondern auch freie und heitere Menschen.
Jetzt muss ich aber gestehen, wenn ich zu mir nach Haus gehe, in meiner Mundart, ich kann mir das nicht vorstellen, dass man bei uns zu Hause sagen würde, zu irgendjemand, du bist eine Sonne. Also das funktioniert überhaupt nicht, glaube ich. Ohne meinen Landsleuten was wegzutun. Aber so wie auch nicht funktionieren würde, das gibt's ja bei uns auch nicht. Nicht nur bei uns, glaube ich. Ich würde mich mal aus dem Fenster lehnen, sondern im ganzen süddeutschen Sprachraum. Oder im bayerischen Süden, weiß ich nicht, vielleicht auch bis an die fränkischen Grenzen hinauf. Ich liebe dich, dieses Wort, also das gibt's einfach nicht. So, also um so starke Gefühlsäußerungen oder so klar eine Emotion zu formulieren, liegt uns nicht oder ist in der Sprache, glaube ich, so nicht zu Hause. Haben Sie da Erklärung oder kommt Ihnen, kennen Sie das Phänomen?
Also es ist ja schon so, in der Tat gibt es in den Dialekten da schon eine Unterscheidung. Es kann aber noch ein bisschen weiter gefasst werden. Also im Dialekt ist das schon mal da, dass man auf keinen Fall für jemand gehalten werden möchte, der übertreibt in seiner Positivität. Das wird, wie wir es vorher schon mal kurz erwähnten, für naiv gehalten, für weltfremd, für jemanden, der gar nicht sieht, dass ja auch das Schönste oft eine nicht so schöne Seite hat. Das hängt ein bisschen aber den Deutschen auch nach, denen man ja nachsagt, sie würden nicht so gerne loben und sie würden die großen Gefühle, die großen Worte nicht so leicht äußern können. Dahinter steckt dann auch ein zutiefst bürgerliches Understatement. Das kennt man ähnlich bei dem Klischee des Gentleman oder auch des Engländers überhaupt, dass in dieser bürgerlichen Fassade, wenn man das jetzt etwas negativ sagt, aber man kann auch sagen, in dieser Gefasstheit ja etwas sehr Positives steckt. Also Phileas Fogg in 80 Tagen um die Welt, der kriegt ja einen Pfeil in seinen Zylinder, aber das stört ihn überhaupt nicht. Also der bleibt immer ganz kühl. Und dieses Kühlbleiben, cool, ist ja heutzutage auch weiterhin ein sehr positives Wort. Dieses manchmal auch vielleicht unterkühlt, aber keeping up appearances heißt es im Englischen auch. Also, dass man immer eigentlich Herr seiner Sinne ist. Das führt dazu, dass man nicht übertreiben möchte. Und schon gar nicht in dieser Liebeserklärung. Bis Phileas Fogg seiner Mrs. Aouda die Liebe gesteht. Meine Güte, da sind ja 15.000 Kilometer hinter Ihnen.
Ja, ja, es ist schon ein bisschen, mir fällt gerade ein Zitat aus einem Programm von Maxi Schaffroth, wo er, entweder hat das gut erfunden oder nah an der Realität oder es stimmt so, wie auch immer, wo er erzählt, wie sein Vater seiner Mutter sozusagen einen Heiratsantrag macht oder eine Liebeserklärung. Und der geht ungefähr so, wenn ich es recht im Kopf habe, da ist mein Hof, da ist mein Wald, jetzt überlegst du es halt.
Ja, also großartig. Ja. Also es ist ja auch was dran und man muss ja auch sagen, der Schmeichler, der hat im Dialekt, auch gerade in Boulevardstücken, in Komödienstadel und so weiter, der Schmeichler hat immer einen schlechten Ruf. Das ist immer der Falsche. Das ist immer der, vor dem man sich in Acht nehmen muss. Der eben so groß tut, so große Worte verwendet. Und der so einsilbig oder kurz und lakonisch etwas sagt, dem kannst du vertrauen. Ja, aber also deswegen mochte meine Schwiegermutter mich auch über lange Zeit nicht, weil sie sagte, ich rede eben so viel und ohne Unterlass. Der vorige Freund meiner Frau, der war sehr einsilbig, der lag ihr viel, viel mehr und das, da haben Sie vollkommen recht, das ist auch eine Mentalitätsfrage.
Es gibt bei mir daheim einen Ausdruck zu jemandem, der so viel redet und vielleicht auch heiße Luft und so. Ja. Das ist wirklich, da sagt man nicht Schwätzer sogar, sondern man sagt, das ist halt der Sprecher. Das ist halt der Sprecher. Da tat ich mich auch ein bisschen schwer, wie ich von erzählt habe, dass ich beim Bayerischen Rundfunk so gelandet bin und da als Sprecher unterwegs bin. Ja. Oh, wow, ein Sprecher.
Ja, also da stimmt das sicher und dass die Sonne über Gerechte und Ungerechte scheint, das ist richtig, aber sie scheint auch über Lakoniker und Schwätzer.
Und Sprecher.
Und wenn man damit sein Geld verdienen kann, das ist ja auch wieder was.
Hat auch was.
Wollen ja alle unseren Platz an der Sonne haben.
Ui, das ist jetzt doch auch zitatverdächtig, oder? Was ist da der Hintergrund?
Ach, also ehrlich gesagt kommt mir immer ein Song dazwischen. Ich weiß es gar nicht, ist es Katja Epstein oder Mary Rose? Da die den Platz an der Sonne, wo der Ding dort ewig scheint. Das war für die deutsche Fernsehlotterie. Die hieß ja auch Ein Platz an der Sonne.
Stimmt.
Und ist aber nur wiederum zitathaft. Also der Platz an der Sonne war früher sicher auch schon etwas, was ganz hier und da mal verwendet wurde. Aber es steckt in einem politischen Zusammenhang, als das Deutsche Reich 1897 Kiaochu, also ein Teil Chinas, in Besitz nehmen wollte. Es gab ja Macau auch für die Portugiesen und Hongkong für die Briten. Und als sie das in Besitz nehmen wollten, da gab es natürlich Kritik von anderen. Und der Reichskanzler Bülow sagte damals in einer bekannten Rede, wir wollen niemanden in den Schatten stellen, aber wir verlangen auch unseren Platz an der Sonne. Und in dieser Kolonialeuphorie, die damals herrschte, hat man das natürlich immer wieder zitiert und hat gesagt, nein, nein, wir wollen niemand in den Schatten stellen, aber den Platz in der Sonne, den wollen wir doch auch haben. Und da ist also noch dieses Gefühl, in dem wir Kolonien besitzen, da wird auch für uns Reichtum und Wohlstand winken. Und das klingt halt so nett, der Platz an der Sonne, aber was dahinter steckt,
sehr nett, aber,
an Kolonialverbrechen, das kommt ja jetzt erst so richtig alles heraus. Und es ist schon spannend, dass die deutsche Kolonialgeschichte sehr unterbelichtet ist. Und was da alles an die Sonne kommt, was die Sonne an,
die
den,
Sonne
Tag bringt,
bringt, an den Tag bringt,
meine Güte, das ist grausam. Und wenn auch die Deutschen nicht ganz so schlimm herrschten wie manch andere, aber sie haben, also da, das Gegenteil,
dafür war es vermutlich auch
Blattes.
Ja, dafür war es aber vermutlich auch zu kurz, unsere Kolonialgeschichte.
Naja, nun, aber der Herero-Aufstand und wie man damit umgegangen ist, wie man die Numa in die Wüste getrieben hat, um sie zu töten, das ist ein Völkermord, der jetzt, glaube ich, für viele erst so richtig wieder an die Sonne kommt, ans Tageslicht.
Na gut, da sind wir natürlich.
Und da ist die Sonne in einem positiven Sinne auch zu sehen, dass sie uns Aufklärung verschafft. Das ist ja auch bei dieser ganzen Thematik, die wir heute haben. Es geht ja immer bei Sternen, bei Sonne und Mond auch ums Licht. Und dieses Licht, das ist natürlich dem Verbrecher unangenehm. Aber wir, die wir vernünftig sind und sein wollen, für uns sollte das Licht auch immer etwas Positives sein. Wir wollen mehr erkennen und dafür ist das Licht notwendig. Und in der Nacht sind es Mond und Sterne und am Tag eben die Sonne.
Herr Essig, wenn jetzt ich zu Ihnen sage, Sie können mir mal im Mondschein begegnen, dann ist es keine Liebeserklärung.
Ich glaube, dann würde ich Sie auf den Mond schießen wollen. Also der Mond steht ja für allerlei und gut, jetzt, du kannst mich im Arsch lecken, das sagt man auf der Welle BR Heimat natürlich nur in einem Zusammenhang.
Doch, wenn man Goethe zitiert, ja.
Ja, genau. Und da merkt man, das ist so derb, dass man dafür viele Varianten hatte. Und das ist jetzt eine der schönsten, finde ich, weil diese unglaubliche Derbheit plötzlich in so romantisches Mondlicht getaucht wird. Das ist wirklich ein volksläufiger Wortwitz. Großartig. Also du kannst mir mal im Mondschein begegnen. Also dieser Kontrast, der da in einem Satz drin ist, der ist so wundervoll, weil der andere eben nicht so aggressiv darauf direkt zumindest reagieren kann, wie wenn es in der derben Version gesagt würde. Und das finde ich gerade in dem Zusammenhang schön, weil der Mond ja auch für vielerlei steht. Es ist das Romantische dabei. Es sind viele Geschichten, die eine Rolle spielen. Wenn man ihn anschaut, dann sehen die unterschiedlichen Kulturen Unterschiedliches darin. Eine Frau im Mond gibt es, die man sieht. Einen Hasen sehen die Osmanen beispielsweise darin. Und viele sehen natürlich auch den Mann im Mond, in diesen Strukturen, die dort zu sehen sind. Und dazu gibt es dann Geschichten, beispielsweise auch wieder bei den Brüdern Grimm, dass jemand auch aus Bestrafung, weil er am Sonntag gearbeitet hat, das Feiertagsgebot nicht hielt, in den Mond versetzt wird als Strafe. Aber noch schöner, und in Lesebüchern ist das bis heute manchmal noch zum Glück drin, da findet man dann auch den Schneider im Mond, der muss dem Mond ein Kleid machen, aber jedes Mal, wenn er wieder es versucht, ihm anzuziehen, dann hat er sich verändert. Dann ist er dünner geworden oder dicker geworden. Und so sagt man in manchen Ländern, und früher sagte man das bei uns auch, dem Mond ein Kleid machen wollen. Und das bedeutet etwas Sinnloses oder Unmögliches tun wollen, weil der sich eben so scheint es uns ja zumindest, dauernd verändert.
An sich bleibt er gleich. Mir noch nie untergekommen. Aha, den Mond.
Aber wir wollen ja auch Dinge wieder in Schwange bringen. Das ist ja auch schön, wenn wir Vergessene wieder verwenden.
Ja.
Und ich bin ganz sicher, dass man in der Situation sofort verstünde, was gemeint ist, wenn ich sage, ach, du willst wohl dem Mond ein Kleid machen. Und klar muss der andere dann erstmal nachdenken, aber Nachdenken ist ja nicht zu unterschätzen.
In keiner Weise. Du kannst mir mal im Mondschein begegnen. Dann eine schöne Sache auch eben da in den Mond schauen. Gleichbedeutend mit in die Röhre schauen. Da kommt man zwar ein bisschen weg, hat mit den Gestirnen nichts zu tun, aber hängt es zusammen?
Ja, also es sind auch da wieder bestimmte Dinge. Das Veränderliche, was ich gerade erwähnte, spielt hier eine große Rolle. Der Mond, der eben nicht verlässlich ist wie die Sonne, sondern seine Gestalt dauernd ändert, der galt deswegen auch als etwas Unzuverlässiges, etwas, auf das man sich nicht verlassen kann. Und wer in den Mond schaut, der war also jemand, der auf etwas setzte, was unzuverlässig ist. Gleichzeitig war das Mondlicht, die Auswirkung des Mondes, auch etwas, was man als dumm machend, verrückt machend gesehen hat. Und wenn man also zu jemand sagte, du schaust in den Mond, heißt es eigentlich, du machst etwas Dummes, du wirst keinen Erfolg mit dem haben, das wird ein Misserfolg sein. Und man hat aber früher auch damit gemeint, du bist verrückt. Und im Lateinischen, auch im Englischen so übernommen, heißt Lunaticus dem Mondwechsel unterworfen sein. Lunatic, das ist der Verrückte, der hier eine Rolle spielt. Mondsüchtig sein kennen wir noch und es sind unglaublich viele Illustrationen, die das aufnehmen, wie da jemand auf dem Dachfirst mit geschlossenen Augen läuft und mit schlafwandlerischer Sicherheit da längs geht und den man dann auf keinen Fall anrufen soll oder wecken soll, damit er nicht abstürzt. Aber mondsüchtig sein, das ist eben genau dieser Zusammenhang. Wer also vom Mondlicht, von Mondeinfluss verrückt gemacht worden ist, der ist eigentlich so mondsüchtig, der fängt dann vielleicht auch an, ein Schlafwandler sein zu wollen.
Wenn ich beim Mond noch so überlege, was mir da in den Sinn kommt mit dem Mond, was haben wir noch? Mond anbellen, habe ich mal gelesen. Auch nicht in meinem Sprachgebrauch drin, was natürlich nichts heißt.
Ach, es gibt genügend, was auch mir völlig unbekannt ist. Und ich beschäftige mich jetzt schon lange damit, aber das ist ja das Tolle. Also ungefähr, ich habe es manchmal schon erwähnt, kann man von 300.000 sprichwörtlichen Redensarten ausgehen. Niemand hat sie wirklich zählen können. Das ist wie mit der Zahl der Sterne. Es wird ja Abraham auch geweissagt, seine Nachkommen würden sein wie die Zahl der Sterne am Himmel. Und bei 300.000 kann man nicht alle kennen. Den Mond anbellen, das ist in der Tat literarisch hier und da noch verwendbar und eher im Westen Deutschlands für etwas Sinnloses tun. Und wir wissen, ja, Wölfe, sagt man ja, heulten den Mond an und Hunde bellten den Mond an. Aber es gibt viele Redensarten in anderen Kulturen, da hat das auch einen deutlicheren Sinn, da sagt man, was interessiert es den Mond, wenn ihn ein Hund anbellt? Also dieser Kontrast, dass wir hier den bedeutenden Himmelskörper haben und einen kleinen Kläffer, das ist im Japanischen recht ähnlich, indem es heißt Tsukito Supon, das heißt der Mond und die Schildkröte. Aha. Und auch hier haben wir beides ist rund, aber das eine ist eben dieser bedeutende Himmelskörper und das andere, das ist eben nur eine Schildkröte. Und als ich einen Japaner mal fragte, ob er das kennte, und dann schaute er nochmal nach, was für eine Schildkröte das denn ist. Und dann sagt er, ah, Weichschildkröte, sehr lecker. Also auch wieder ein Klischee erfüllt.
Ja. ja, jetzt schaue ich auf die Uhr. 12:05 haben wir Herr Dr. Essig wieder mal erhellende 2 Stunden. In diesem Fall waren wir mit Ihnen unterwegs auf einer ja, wie eingangs schon beschrieben, viel bestirnten Himmelsreise. Wir haben erfahren über Redewendungen rund um Sonne, Mond und Sterne. Und mir bleibt jetzt nur noch Dankeschön zu sagen. Ein herzliches Vergelt's Gott nach Bamberg.
Ja, ich war stolz und froh, Ihr Trabant zu sein.
Um Gottes Willen, nein, genau andersrum. Also wenn, dann andersrum.
Ein Wartburg.
Bis zum nächsten Mal hier auf BR Heimat in unserem Vormittagsratsch. Für Gott.